Wissensdurst, der monatliche Podcast rund ums Wasser.
Nicht nur der Klimawandel ist schuld am Wassermangel. Auch die Demografie spielt eine Rolle. Durch eine veränderte Bevölkerungszahl kommt es zu neuen Wasserbedarfsprognosen, an die sich die Trinkwasserversorger anpassen müssen. Gab es um die Jahrtausendwende rund 8 Millionen Einwohner in Österreich, sind es mittlerweile knapp 8,8 Millionen Menschen. Dadurch ergeben sich neue Spitzenverbrauchszahlen, die von den Wasserversorgern gedeckt werden müssen. Der demografische Wandel betrifft aber nicht nur Österreich, sondern muss auch global betrachtet werden. Rund um den Globus steigen die Einwohnerzahlen. 2000 gab es etwa 6,1 Milliarden Einwohner, 2018 sind es etwa 7,6 Milliarden Menschen. In Österreich und Deutschland haben wir das Glück, in sehr wasser- und regenreichen Gebieten zu wohnen. Doch wie sieht das in anderen Ländern aus? Wo gibt es bereits jetzt Probleme in der Wasserversorgung und wie kann Wasser gerecht aufgeteilt werden? Darüber spreche ich mit dem heutigen Wissensdurstgast Carsten Schulz. Er leitet das Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiven Wasserbau an der BOKU Wien und war bereits in zahlreichen Publikationen rund um seinen Forschungsbereich beteiligt. Erstmal danke überhaupt, dass ich hier sein darf, dass wir uns heute unterhalten. Ich habe eben gesehen, eine Ihrer letzten Forschungsarbeiten ist zur Gesundheit, Demografie und zum Klimawandel. Und Sie kommen ja doch eher aus dem Bereich Hydrologie. Wie passt das Ganze zusammen?
Naja, das war ein Sonderbericht, der vom Klimafonds ausgeschrieben war auch. Das Thema Demografie und Wasser ist jetzt, auf den ersten Blick würde man sagen, wo passt das zusammen? Aber das ist eigentlich schon seit ewigen Zeiten ist das eigentlich ein ganz enger Zusammenhang. Weil wenn man zurückdenkt, eigentlich schon in der Zeit der Jäger und Sammler hat man im Prinzip versucht, immer sehr, sehr nah an Wasserquellen oder an Fließgewässern, Seen etc. zu leben und zu jagen. Weil es einfach ein grundlegendes Element ist für unsere für Versorgung für unser Leben. Mhm. Also es war schon von daher vor 10.000 Jahren sehr, sehr aktuell und gab es einen engen Zusammenhang. Das hat sich fortgesetzt im Neolithikum vor 10.000 Jahren, dass eben man sesshaft wurde und auch da natürlich auf Wasserquellen, auf Wasservorräte angewiesen war und hat das bevorzugt eben auch entlang von Fließgewässern gemacht, wo einfach Wasser in ausreichender Menge vorhanden war. Dazu kam dann noch, dass Fließgewässer eben auch häufig Handelswege waren, für Transport genutzt wurden und auf der Ebene haben sich dann entlang von Fließgewässern auch Handelszentren gegründet. Und letztendlich sind unsere bekannte Hochkulturen sind an großen Fließgewässern entstanden. Wenn Sie an Ägypten, den Nil denken, dann hat es viel, also schon frühzeitig hat Bevölkerungsentwicklung mit der Verfügbarkeit von Wasser zu tun.
Auch weiter, also, man sieht ja in Österreich, die meisten Städte sind an Fluss gebaut.
Sehr viele große Städte, sehr viele Metropolen sind an Fließgewässern gebaut. Das Problem war, dass das eben dann irgendwann, weil es wurde als Trinkwasser natürlich genutzt, aber es wurde eben auch für Abwasserzwecke genutzt. Und damit traten dann schon irgendwann also sehr, sehr große Konflikte auf, weil natürlich Fließgewässer als Abwässer dann zu nutzen, als Übereinleitung, dann natürlich die Trinkwasserqualität extrem beeinträchtigt hat. Und dann kam es sehr schnell auch zu Epidemien und das waren dann die Probleme in den Augenblicken, wo sich solche Gesellschaften dann also auch vergrößert haben.
Mhm. Und wenn wir jetzt für Demografie sprechen, dann kommen wir irgendwo dann auch zum Thema Bevölkerungswachstum, der uns ja jetzt immer mehr bevorsteht und gleichzeitig steigt da die globale Erwärmung stetig an. Ist damit zu rechnen, dass wir jetzt mal auf Österreich bezogen in den nächsten Jahren immer mehr zum Wassermangel kommen?
Also Österreich ist grundsätzlich natürlich ein Land, was mit sehr großen Niederschlagsmengen, ich nenne es mal, gesegnet ist. Also wir haben im Mittel über Österreich 1100 Millimeter circa, 1200 Millimeter Niederschlag. Das ist natürlich verhältnismäßig viel. Das verteilt sich natürlich jetzt unterschiedlich in Österreich selber. Ja, das ist also, wenn man von Mitteln spricht, das eine, das hat in den zentralen alpinen Bereichen haben wir sehr viel höhere Niederschlagsmengen. Die können 2.500-3.000 Millimeter erreichen. Und wir haben aber auch in Österreich Regionen, so gerade im Norden, und im Osten von Österreich Regionen, die auch zum Teil nur bis zu 300, 350 Millimeter Niederschlag haben. Und da ist man dann schon fast in ariden Bedingungen. Also von daher, grundsätzlich im Mittel ist genügend Niederschlag da. Und das ist aber zum Teil ungleich verteilt. Und wenn es dann zum Beispiel in so trockenen Sommern wie in diesem Sommer, wenn die passieren, kommt es in diesen Regionen dann durchaus auch zu ersten Verknappungen und Schwierigkeiten in der Wasserversorgung. Trinkwasser ist ja immer das eine, das ist aber nur der geringste Anteil an Wasser, was wir nutzen als direktes Trinkwasser. Wir verbrauchen, was verbrauchen Sie am Tag? 3 Liter vielleicht für direkte als Nahrungsmittelaufnahme zur Vorbereitung, zum Kochen etc. Wir brauchen dann im Haushalt deutlich mehr noch an Trinkwasser, was wir da nutzen. Das sind so 120, 130 Liter im Schnitt. Und der allergrößte Anteil wird dann für Industrie und mit dem überwiegenden Anteil, 70% weltweit gesehen, wird dann für landwirtschaftliche Zwecke verbraucht. Also Wassernutzung ist sehr facettenreich und gerade die landwirtschaftliche Nutzung, jetzt nicht nur in Österreich, sondern dann wirklich im globalen Kontext, macht einen der größten Anteile aus. Ne? Also einen sehr, sehr hohen, massiven Anteil. Mhm. Also von daher ist in Österreich die Situation generell relativ gut, was die Wassermenge angeht, mit einzelnen Bereichen, wo die Versorgung knapp ist. Und natürlich wird, wenn Sie das Marchfeld zum Beispiel nehmen, dort wird natürlich auch über den Marchfeldkanal bewässert. Da werden dann in der Größenordnung 7 Kubikmeter pro Sekunde aus der Donau entnommen, dort dem Grundwasserkörper zugeführt, was dann über Brunnen von den Landwirten für Bewässerungszwecke genommen wird. Das sind dann schon so erste Umverteilungen von Wasser. Ja, das ist dann ein Prozess, den man nutzen könnte, um sozusagen diese Unterschiede auszugleichen. Aber das passiert natürlich in Österreich hier relativ kleinräumig.
Und wenn man über Österreich hinwegschaut, wenn man es global betrachtet, wie sieht es da aus?
Global betrachtet ist es relativ ähnlich. Also wenn man im Mittel schaut, dann wäre genügend Wasser da für alle diese Zwecke. Aber natürlich ist es im globalen Kontext extrem ungleich verteilt. Ja? Und das hängt einfach mit den klimatischen Bedingungen zusammen, die wir vorfinden. Ich weiß nicht, wie sehr ich da jetzt ins Detail gehen soll hier, aber einfach aufgrund der Klimazonen im globalen Kontext haben wir natürlich so sehr aride Gürtel. Das sind die Bereiche, wo dann auch die Wüsten auftreten. Das ist so um den 25-30. Breitengrad. Das ist in Afrika, gibt es große Bereiche im arabischen, asiatischen Raum, Süd-USA, Mexiko, sind dann einfach von den natürlichen Gegebenheiten Bereiche, wo wir sehr geringe Niederschlagsmengen haben, wo sehr hohe Temperaturen sind. Das heißt, dort verdunstet dann auch sehr viel Wasser. Und dort sind natürlich dann sehr starke Probleme, was dann auch landwirtschaftliche Aktivitäten angeht, bezüglich der Trinkwasserversorgung. Ne? Und ja, um nochmal zurückzukommen auf die Demografie, das sind natürlich dann auch Zonen, wo es dann sehr, sehr schwierig ist und in diesen Wüstenregionen leben dann auch einfach traditionell relativ wenig Personen und da sind die Bevölkerungsdichten dann eben auch eher geringer. Also von daher, auch da gibt es also im globalen Kontext natürlich ganz, ganz klar definierte Bereiche, die sehr stark über Wassermangel in unterschiedlichsten Größenordnungen dann auch leiden.
Und Sie haben ja schon angesprochen, im Mittel gäbe es ja genug Wasser im Endeffekt. Das Problem ist, es ist an den falschen Stellen oder an manchen Stellen zu viel, an anderen zu wenig. Wie kann man da eine Lösung dafür finden?
Also ob es an den falschen Stellen, würde ich jetzt nicht so bestätigen. Also es ist einfach, über das natürliche Klima ist es unterschiedlich verteilt. Mhm. Also es gibt Regionen, wo es hohe Niederschlagsintensitäten und Mengen gibt und in manchen eben nicht. Wenn Sie jetzt sozusagen diese Problematik der Umverteilung angehen, habe ich eben ja schon hier ein kleinräumiges Marchfeld genannt. Wenn man auch die Stadt Wien selber sieht, die Stadt Wien selber müsste sich eigentlich über die Donau versorgen. tut das zu einem ganz kleinen Anteil auch, aber das meiste Trinkwasser wird über die zwei Hochquellleitungen eigentlich aus Niederösterreich und aus der Steiermark nach Wien importiert. Ne? Also auch da gibt es eigentlich schon Wasserausgleich in gewissem Maße. Da wird also im Prinzip Bereiche versorgt über solche Leitungssysteme. Im globalen Kontext gibt es natürlich auch immer wieder Versuche, sozusagen über Kanalsysteme Wasser aus wasserreichen, aus niederschlagsreichen Regionen zu transportieren. Das passiert natürlich größtenteils natürlich über die Fließgewässersysteme. Man versucht das auch künstlich zu machen. Das geht zu einem gewissen Grade, man muss aber sehr aufpassen. Also das muss wirklich sehr gut und sehr umfassend gemanagt werden, weil natürlich sehr, sehr viele andere Bereiche, Nutzerbereiche dranhängen. Also so ein Fließgewässersystem, ein hydrologisches Einzugsgebiet ist komplex. Das ist nicht nur das Fließgewässer selber. Da sind die angrenzenden Umweltkompartimente, Auenbereiche, die dann davon abhängig sind, wenn sie Wasser entnehmen, haben sie niedrigere Wasserstände in den Fließgewässern. Das wirkt sich aus auf die umliegenden Ökosystembereiche. Und dann gibt es verschiedene auch Nutzer und Nutzerinteressen, die sie versuchen müssen, zumindest an einen Tisch zu bringen und jeweils diese Interessen erstmal zu benennen, zu kennen und zu schauen, wie sie das in einem integrierten Maßstab, in einer integrierten Betrachtungsweise lösen können, solche Sachen. Wir haben in der Hydrologie dafür den Begriff des integrierten Wasserressourcenmanagement, wo eben versucht wird, das vorhandene Wasser bei gegebenen Interessengruppen, also Landwirtschaft, Industrie, Fischerei, Binnenschifffahrt, Wasserversorgung, da ist der Hochwasserschutz dann mit beteiligt. Also es ist ein sehr komplexes Geflecht an unterschiedlichen Interessen, die da miteinander abgestimmt werden müssen. Und das sind sehr, sehr schwierige und langwierige auch Verhandlungen und Diskussionsprozesse, die da stattfinden.
Und Sie haben schon angesprochen, 70% des Wassers werden für die Landwirtschaft genutzt. Ist dort da hohes Einsparpotenzial oder wo kann man sagen, könnte man ein bisschen Wasser einsparen?
Also Wasser einsparen könnte man auf sehr vielen Ebenen. Also das eine wäre zum Beispiel Wasserverluste, die innerhalb des Trinkwassersystems auftreten. Und das ist, also gibt es Zahlen, dass so in Metropolen wie Mexiko zum Beispiel 60% des Trinkwassers innerhalb dieser Trinkwasserversorgungssysteme verloren gehen. Das sind natürlich enorm große Verluste, die man deutlich reduzieren könnte über Investitionen in diese Infrastruktur. Aber das ist auch im europäischen Kontext, also Größenordnung, ich habe Zahlen von 30% bis hin zu 10% in Deutschland. Also diese Verluste treten auf und die hängen natürlich davon ab, wie stark diese Systeme und wie gut die Systeme gewartet werden und mit welchen Investitionen man auch dann in die Erneuerung dieser Systeme hineingeht. Das wäre zum Beispiel eine Ebene, auf der man sparen kann. Da die Landwirtschaft ja auch der größte Wasserverbraucher ist, ist auch darauf zu schauen, dass dort eben das Wasser sehr, sehr effizient genutzt wird. Und da gibt es Möglichkeiten über sehr effiziente Bewässerungssysteme, Tröpfchenbewässerung zum Beispiel, mit der man deutlich effizienter eben bewässern kann, weil man genau an den Ort, wo das Wasser aufgenommen wird, eben das hinzugibt. Wären Möglichkeiten, also Wasser zu sparen. Es gibt in der Industrie die Möglichkeit, also Wasser zu rezyklieren, also interne Kreislaufsysteme aufzubauen, um dort auch wassereffizient nutzen zu können. Und das wären mögliche Maßnahmen jetzt im globalen Maßstab, die man da nutzen könnte.
Also Wasseraufbereitung ist da ein ganz großes Thema dann?
Ist auch eines der großen Themenfelder.
Ja. Danke für das Interview, Herr Schulz. Das war die letzte Wissensdurst-Ausgabe in diesem Jahr. Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald.